Heute geht es in der Predigt um eine neue Erfahrung. Eine neue Erfahrung, die das Volk Israel machen musste. Das Volk Israel wurde ja wundervoll aus Ägypten geführt. Dann wurde es wundervoll über den Jordan geführt. Und dann hat es wunderbar, wundervoll erlebt, wie Jericho eingenommen werden konnte. So 13 Mal leise und stumm gingen sie um die Stadt herum. Und heute geht es um eine neue Erfahrung, eine leidvolle Erfahrung, die das Volk Israel machen musste. Wir lesen gemeinsam aus Josua 7. Wir hören uns die Textlesung an von jungen Männern aus unserer Gemeinde.
Josua 7. Ein Israelit verstieß gegen das Verbot, sich etwas von den Reichtümern Jerichos anzueignen. Acham, der Sohn von Karmi, er war ein Nachkomme von Sabdi und Serach aus dem Stamm Juda. Achan nahm etwas von dem mit, was vernichtet werden sollte. Darum wurde der Herr sehr zornig über die Israeliten. Josua sandte von Jericho aus einige Männer zur Stadt Ai, die Bet-Aven östlich von Bethel liegt.
Geht hin, sagte er, und erkundet die Gegend.
Die Männer führten den Auftrag aus. Als sie wieder zurückgekehrt waren, erstatteten sie Josua Bericht und rieten:
Lasst nicht das ganze Heer gegen die Stadt ziehen. 2.000 oder 3.000 Mann reichen völlig aus, um Ai zu erobern. Es hat nur wenige Einwohner. Du brauchst nicht alle Soldaten einzusetzen.
Josua folgte ihrem Rat und sandte 3.000 Mann los, um Ai einzunehmen. Doch sie wurden in die Flucht geschlagen. Die Männer von Ai verfolgten die Israeliten von der Stadt bis zum Abhang von Scherapin und töteten dort 36 Soldaten. Da packte die Israeliten die Angst. Josua zerriss entsetzt sein Gewand und warf sich mit den führenden Männern des Volkes vor der Bundeslade zu Boden. Voller Verzweiflung streuten sie sich Erde auf den Kopf und blieben bis zum Abend so liegen.
Ach Herr, warum hast du uns über den Jordan geführt? Etwa damit uns die Amoriter besiegen und umbringen? Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Ich frage dich, Herr, was kann ich jetzt noch sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden fliehen musste? Die Kanaaniter und alle anderen Völker dieses Landes werden davon hören. Sie werden uns umbringen und jede Spur von uns für immer auslöschen. Wie willst du deine Ehre dann noch retten?
Steh auf! Warum liegst du hier am Boden? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss. Sie haben etwas von dem an sich genommen, was ich zur Vernichtung bestimmt habe. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Deshalb seid ihr euren Feinden unterlegen und müsst vor ihnen fliehen. Ihr selbst seid jetzt dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht mehr helfen, wenn ihr nicht das aus eurem Volk beseitigt, worüber ich mein Urteil verhängt habe. Steh jetzt auf und sprich zum Volk. Sag ihnen: Unter euch befindet sich etwas, worüber Gott sein Urteil gesprochen hat und was allein ihm gehört. Ihr werdet euren Feinden so lange unterlegen sein, bis ihr es entfernt habt. Der Herr, der Gott Israels, befiehlt, dass ihr euch reinigt und darauf vorbereitet, ihm morgen früh zu begegnen. Dann sollt ihr euch nach euren Stammesverbänden geordnet versammeln. Der Herr wird uns den Schuldigen zeigen. Wir werden das Los werfen und der Stamm, den es trifft, soll vortreten. Dann entscheidet das Los zwischen den Sippen dieses Stammes. Ist die Sippe gefunden, wird in ihr die Familie durch das Los ermittelt. Diese Familie, die der Herr uns zeigen wird, soll dann vortreten, Mann für Mann. Derjenige, bei dem man etwas findet, das Gott gehört, muss verbrannt werden, zusammen mit seiner Familie und seinem Besitz. Denn er hat den Bund mit dem Herrn gebrochen und durch seine abscheuliche Tat Schande über Israel gebracht.
Früh am nächsten Morgen ließ Josua das Volk nach Stammesverbänden geordnet zu sich kommen. Das Los wurde geworfen und traf den Stamm Juda. Er musste vortreten. Aus diesem Stamm wurde die Sippe Serach ermittelt. Und in ihr fiel das Los auf die Familie von Sabdi. Unter dessen Angehörigen traf er schließlich Achan, den Sohn von Karmi und Nachkommen von Sabdi und Serach.
Mein Sohn, beug dich vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zeig, dass du ihn achtest und gestehe, was du getan hast. Verschweige mir nichts.
Es ist wahr, Ich bin es gewesen, ich habe das Gebot des Herrn, des Gottes Israels verletzt. Unter der Beute sah ich einen wertvollen Mantel aus Babylon, fast 2,5 Kilo Silber und einen Goldbarren, über 1 Pfund schwer. Ich konnte einfach nicht widerstehen und nahm es mit. Ich habe alles im Boden meines Zeltes vergraben, das Silber zuunterst.
Josua schickte einige Männer zu Achans Zelt. Sie fanden das Gestohlene tatsächlich dort vergraben, das Silber zuunterst, genau wie Achan es beschrieben hatte. Sie holten alles heraus und brachten es dahin, wo Josua und das Volk warteten. Dort legten sie es vor der Bundeslade auf die Erde. Josua nahm Achan von der Sippe Serach samt seinen Söhnen und Töchtern gefangen und ließ seine Rinder und Esel, seine Schafe und Ziegen, sein Zelt und sein gesamte Habe herbeiholen. Begleitet vom ganzen Volk brachte er Achan, seine Kinder, seinen ganzen Besitz und das gestohlene Gut ins Achortal.
Du hast Israel heute ins Unglück gestürzt. Darum stürzt der Herr heute dich ins Unglück.
Das ganze Volk steinigte Achan und seine Familie. Und anschließend wurden sie mit ihrem ganzen Besitz verbrannt. Man begrub sie unter einem großen Steinhaufen, der sich noch immer dort befindet. Da legte sich der Zorn des Herrn. Dem Tal gaben die Israeliten den Namen Achor, was Unglück bedeutet. Und so wird es noch heute genannt.
Das Volk Israel ist jetzt in Jericho und von Jericho aus sendet Josua Kundschafter. Wenn ich richtig mitzähle, ist es jetzt das dritte Mal, wo da Kundschafter ausgesendet werden. Beim ersten Mal, so 4. Mose 13, 14, dort heißt, wie die Kundschafter zurückkamen und sie verbreiteten Angst. Und diese Leute sind so riesig, wir haben keine Chance. Beim zweiten Mal, Josua 2, kommen die Kundschafter zurück, sehr ermutigt. Gott hat das Land in unseren Besitz gegeben. Und jetzt beim dritten Mal kommen sie total überheblich zurück. Na, nur ein kleines Städtli. 2 oder 3.000 Mann reichen. Josua hört auf diese Berater. Es ist ja meistens so, dass Führer, die haben Berater, die da mithelfen bei den Entscheidungen. Und Josua hört und er schickt mal einfach 3.000 Mann los. Es kommt zu einer Niederlage. 36 Soldaten sterben. Alle werden in die Flucht geschlagen. Merken wir, was hier die Erfahrung dieser Kundschafter mit dem Volk macht? Statt Angst, Überheblichkeit. Wir schaffen es locker. Kein Problem. 2000, 3000 Soldaten reichen. Wir schaffen das. Und wo ist Gott in ihren Überlegungen? Wo ist die Bundeslade hier bei diesem Kriegszug? Die Bundeslade steht ja für Gottes Gegenwart. Als das Volk Israel über den Jordan ging, oder durch den Jordan, war die Bundeslade zuvorderst, Gott voran. Haben wir vor 2 Wochen gehört. Letzten Sonntag haben wir erfahren, als die Israeliten um die Stadt Jericho herumgingen, war die Bundeslade auch ziemlich weit vorne mit dabei. Und hier im Krieg gegen Ai bleibt die Bundeslade vermutlich im Lager zurück. Die gehen ohne Gott in den Krieg. Die Erfahrung, die hier das Volk Israel macht, ist irgendwie eine typische Erfahrung für uns Menschen, für uns Gläubige. Nämlich, dass oft nach Siegen, auch nach geistlichen Siegen, Hochmut folgt. Der Gedanke, ich kann's, wir schaffen das. Vielleicht hast du das so erlebt bei deiner Arbeit. Als du die Arbeit begonnen hast, hast du richtig zögerlich begonnen, zaghaft, hast viel gebetet, Gott hilf, dass es gelingt und so. Große Unsicherheit, dann hast du gemerkt, es gelingt. Du hast Gehaltserhöhungen bekommen, bist aufgestiegen, du hattest Erfolg. Warst du richtig der Hero vielleicht deiner Arbeit? Der Siebensieg oder Tausendsassa auf Hochdeutsch? Du hast gedacht, ich kann's, ich schaff das. Und dann kam vielleicht in deinem Leben so der tiefe Fall. From Hero to Zero. Und vielleicht steht der auch noch bevor. Ich kann's, ich schaff das. Vielleicht hast du auch so ein Erlebnis schon gemacht. Ich erinnere mich gut daran, vor vielen, vielen Jahren war ich mal in einem Jugend- und Sportkurs. Und da musste man viel lernen im Vornherein, um dann die Prüfung zu bestehen. Viele so Dinge wie Knoten und Kartenkunde, Naturkunde, Erste Hilfe, Biwakbau und was auch immer. Und ich habe gedacht, ich kann das sowieso, oder? Ich meine, ich als Gymnasiast werde das ja wohl bestehen, wenn da all die Schreiner, Zimmermänner, Köche, Fage, Fabe-Lehrlinge das auch bestehen, oder? Merkt ihr diese Hybris, dieser Hochmut? Und es kam, wie es kommen musste, der schriftliche Test. Und ich war dann der zweitschlechteste von allen. Es waren über 50, 60 Leute da. Ich hatte nur 50% richtig. Und das Beste war, es gab dann so eine Liste, die wurde an der Wand aufgehängt, so mit jedem Namen so eine Rangliste. Und unten, ich glaube, zweitunterste, und dann mein Name und 50%. Jetzt denkt ihr bestimmt, das hat dir gut getan. Recht habt ihr. Vielleicht hast du auch so eine Erfahrung in deinem Leben schon gemacht. So. Erfolg, die können zu Kopf steigen. Man bildet sich etwas ein. Vielleicht in deiner Kindererziehung. Du hast gedacht, ja, ein Kind, zwei Kind, drei, vier, fünf, sechs Kinder, das schaffe ich doch locker. Und dann merkst du, wie es irgendwie eine unerwartete Wende nimmt. Und es doch nicht so einfach ist. Aber auch festgestellt, dass im Gemeindekontext Erfolge zu Kopf steigen können. Oder wenn der Auftrag groß ist, fühlt man sich ohnmächtig, geht man ins Gebet, beugt sich vor Gott und betet. Und dann, wenn Gott das Gebet erhört, jetzt haben wir es geschafft. Und plötzlich bildet man sich etwas ein und fühlt sich nicht mehr so von Gott abhängig. Martini-Leiter der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Und wir haben viel gebetet, auch das Teenager kommen. Haben mal ein halbes Jahr pausieren müssen, weil keine oder kaum Teenager mehr da waren. Wir haben sehr fest gebetet. Wir haben uns jeden Donnerstagabend als Jungschar- und Teenie-Leiter getroffen, um zu beten, dass Gott Kinder schenkt, Teenager schenkt. Und dann hat Gott unser Gebet erhört. Wir hatten dann plötzlich um die 20 Teenager bei uns. In unserer kleinen Gemeinde, es war sehr viel für uns. Und ich kannte dann plötzlich so den Gedanken, das liegt wohl an unserer Strategie, die wir jetzt haben, so. Man muss es halt so und so machen. Diesen Gedanken musste ich immer wieder von mir weisen. Vielleicht kennst du das auch so. Du betest und Gott erhört das Gebet und dann so der Gedanke, ja, ich weiß halt jetzt, wie man es macht. Ja, wenn die anderen es auch so machen würden wie ich, hätten sie auch Erfolg. Vielleicht bist du auch Leiter. Du erlebst, wie Gott deine Arbeit segnet. Viele Teilnehmer, du wirst als guter Leiter anerkannt. Du denkst, ja, ich bin's. Ich kann das. Erfolge können zu Kopf steigen. Das musste auch Josua, der Leiter des Volkes Israels, hautnah erleben. Von ihm heißt es in Josua 6, Vers 27, das ist ein Vers vor unserem Predigtext. Der Herr stand Josua zur Seite, im ganzen Land sprach man von ihm. Da hat es zu etwas gebracht. Heute würde man vielleicht so den Kopf von Josua auf einem T-Shirt drucken, so, das ist mein Held. Wahrscheinlich würde man heute in den Kinderzimmern das Bild von Josua als Poster an der Wand sehen. Josua, unser Held, der hat den Sieg für uns vollbracht. Man sprach von ihm. Und jetzt nur ein paar Verse später lesen wir, wie Josua voller Verzweiflung ist, ganz tief gesunken. From Hero to Zero, und das in nur wenigen Tagen und Wochen. Vom Held zur Null. Wir bilden uns so schnell etwas auf unsere Leistungen ein und meinen dann, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Nun, was spricht jetzt Josua? hier zu Gott. Wir lesen das in Vers 7. Josua klagt Gott an. Ach Herr, warum hast du uns bloß? Warum? Warum hast du uns über den Jordan geführt? Warum, damit wir hier sterben? Warum? Gott, wir wären besser dort geblieben, wo wir waren. Als ich das gelesen habe, kamen mir diese Sätze sehr bekannt vor. So hat nämlich das Volk Israel sehr oft zu Mose gesprochen. Ach Mose, warum sind wir nicht mehr in Ägypten? Dort hatten wir es so gut und jetzt hier. Du hast uns nur herausgeführt, dass wir hier sterben. Wie Josua hier spricht zu Gott, ist eigentlich typische Rede eines Geführten seinem Führer gegenüber, seinem Leiter gegenüber. Ganz typisch. So reden Geführte. Ach, du bist schuld und nur wegen dir und so. Jeder Leiter weiß ja, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Diese Erfahrung macht jeder Leiter früher oder später. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Man setzt sich den Besserwissern aus, wenn es schief läuft, und den Neidern, wenn es gut läuft. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Hier ist jetzt aber nicht irgendwie der menschliche Leiter, der da im Fokus der Kritik ist, sondern Gott selbst. Gott, wie konntest du nur? Also, heute würde man sagen, ja, da müssen Köpfe rollen. Also, das ist schiefgegangen, letztendlich hat Gott die letzte Verantwortung, da müssen Köpfe rollen. Also, der muss zurücktreten nach dieser Niederlage. Nun, genau so heftig spricht Josua schon nicht, aber es ist schon recht deftig, was er da Gott gegenüber sagt. Warum hast du und wieso und so. Eigentlich äußerst spannend, was hier vor sich geht. Zuerst geht das Volk Israel ohne Gott in den Krieg und dann geben sie Gott die Schuld an der Niederlage. Nach dem 9-11, 11. September 2001, wurde die Tochter von Billy Graham im Fernsehen gefragt, warum konnte Gott so etwas geschehen lassen? Sie gab dann eine Antwort, die sehr eindrücklich war. Sie sagte, ich glaube, Gott ist zutiefst traurig darüber, genauso wie wir. Aber seit so vielen Jahren sagen wir, dass Gott aus unseren Schulen verschwinden soll, aus unserer Regierung verschwinden soll und aus unserem Leben verschwinden soll. Ich glaube, Gott hat sich still und leise zurückgezogen. Wie können wir von ihm erwarten, dass er uns seinen Segen gibt und uns seinen Schutz gewährt, wenn wir von ihm verlangen, dass er uns in Ruhe lässt? Das ist eine sehr nachdenkenswerte Aussage. Genauso wie auch die nächste Aussage, ich weiß nicht, von wem die ist, ich finde sie aber sehr nachdenkenswert, bemerkenswert. Sonderbar, wie einfach Menschen Gott aus ihrem Leben verbannen und sich dann wundern, warum die Welt zur Hölle fährt. Zuerst wollen wir von Gott nichts wissen. Und dann fragen wir uns, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, Gott, wo bist du? Wie konntest du nur? Nun, wie antwortet Gott auf diese Anklage von Josua? Wir lesen das in Vers 10. Gott sagt, steh auf, warum liegst du hier am Boden? Mit anderen Worten sagt Gott, so jetzt raus aus deinem Selbstmitleid, raus aus deinem Selbstmitleid, stand auf. Josua badete im Selbstmitleid. Gott, ich bin so arm, ich kann nichts dafür, warum hast du? Josua badete im Selbstmitleid. Und ich möchte heute einmal mehr, wie schon oft in den letzten Jahren, in dieser Predigt betonen, dass Selbstmitleid eine Form von Stolz ist. Am Anfang des Selbstmitleides steht ein Leiden, irgendeines. Und es geht gar nicht um die Frage, ob das Leid selbst verschuldet ist oder nicht. Ich meine, beim Volk Israel, die hatten auch den Eindruck, wir haben das Leid nicht selbst verschuldet. Wir haben ja nur getan, was Gott gesagt hat. Nehmt das Neuland ein. Wir haben es getan und jetzt das. Wir können doch nichts dafür, wir sind so arm. Auch in unserem Leben. Manchmal sind wir vielleicht selbst schuld am Leid. Manchmal haben wir auch den Eindruck, dass wir überhaupt keine Schuld tragen, aber wir wissen nicht alles, was Gott weiß. Und manchmal sind wir wirklich nicht schuld und leiden einfach. Spielt keine Rolle. Selbstmitleid ist in jedem Fall eine Form von Stolz. Selbstmitleid erscheint zwar nicht wie Stolz, sondern eher wie Bedürftigkeit. Aber Selbstmitleid ist die Stimme des Stolzes im Herzen des Schwachen. Arroganz, Hybris, das ist die Stimme des Stolzes im Herzen des Starken. Aber so Selbstmitleid ist derjenige, der denkt, man muss mir applaudieren, weil ich so viel leide, aber man applaudiert mir nicht. Selbstmitleid kommt aus einem verwundeten Ego. Selbstmitleid ist eine Form von Stolz. Das Zweite, was Gott hier sagt, Vers 11, die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss. Gott sagt, Israel ist schuldig. Sie haben gesündigt. Israel ist schuld, nicht Gott. Nun, wie hat Israel sich denn versündigt? Mal zunächst hat sich vor allem Achan versündigt. Und zwar hat Gott ganz deutlich durch Josua sagen lassen, das steht so in Josua 6, Vers 18, hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Sonst stürzt ihr Israel ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über unser Volk, die ihr an Jericho vollstrecken sollt. Das war unmissverständlich. Nehmt nichts. Und was macht Achan? Kapitel 7, Vers 20. Es ist wahr, ich bin es gewesen. Ich habe das Gebot des Herrn, des Gottes Israels verletzt. Unter der Beute sah ich einen wertvollen Mantel aus Babylonien, fast 2,5 Kilo Silber und einen Goldbarren, über 1 Pfund schwer. Ich konnte einfach nicht widerstehen und nahm es mit. Ich habe alles im Boden meines Zeltes vergraben, das Silber zu unterst. Achan gibt's zu. Ja, ich habe es gesehen. Ich hatte Lust, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe gesündigt. Kennst du diese Erfahrung? Du siehst etwas, du spürst Lust, kannst nicht widerstehen. Vielleicht siehst du, wie ich könnte ein Mail schreiben. Du kannst nicht widerstehen, es dann abzuschicken und dann merkst du, das war jetzt nicht richtig. Hätte ich besser nicht abgeschickt. Oder vielleicht irgendein Wort, vielleicht irgendeine Internetseite, vielleicht irgendwie ein... Und du siehst es vor deinem inneren Auge, kannst nicht widerstehen und du sündigst. Das ist die Abfolge, wie Versuchung zur Sünde wird in unserem Leben. Ich habe es gesehen, ich bekam Lust, ich habe es getan. Sünde. Achan hat gesündigt. Der Text hier macht aber deutlich, dass ganz Israel schuldig geworden ist. Manche nehmen an, dass viele auch vom Diebstahl von Achan wussten. Ich denke eher nicht. Er hat es heimlich versteckt. Wahrscheinlich ist Israel deshalb mitschuldig, weil wenn jemand im Volk Gottes sündigt, haben wir alle mitgesündigt. Vielleicht ein schwieriger Gedanke für uns. Aber unsere Sünde ist längst nicht so privat, wie wir immer denken. Gerade auch in der Gemeinde. Wir haben manchmal so den Eindruck, ja, ich und mein Jesus und Sünde ist eine Sache zwischen mir und Gott. Aber wir sind auch füreinander verantwortlich. Unsere Sünde ist längst nicht so privat, wie wir denken. Unsere Sünde, die wir als Einzelpersonen machen, hat Auswirkungen immer auf die ganze Gemeinschaft. Auf die enge Gemeinschaft, der Familie und dann immer wie mehr. Sünde hat Auswirkungen und betrifft immer mehr als nur mich. Dann meine ich, dass auch Josua schuldig war an dieser Niederlage. Er hat nicht gebetet, er hat nicht um Gottes Führung gebeten. Er ging einfach los. Ich nehme an, wenn Josua gebetet hätte, dann hätte Gott ihm gesagt, ich komme nicht mit. Josua gesagt hätte, Gott, geh voran, hätte Gott gesagt, nein, die Bundeslade bleibt zurück, ich gehe nicht mit. Und dann wäre die Sünde schon vorher aufgefallen, bevor 36 Männer sterben mussten. Wir sehen hier viele, die schuldig geworden sind. Und was ist die Konsequenz der Sünde? Gott wird zornig. Und zwar sehr zornig, heißt es in Vers, Kapitel 7, Vers 1. Sehr zornig. Vielleicht denkst du jetzt, Gottes Zorn? Nein, an so einen Gott glaube ich nicht. Aber Gott erscheint in der Bibel immer wieder als zornig. Warum? Weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, wie schon in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 5 heißt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Vielleicht denkst du auch hier, nein, also eifersüchtig. Mein Gott ist nicht eifersüchtig. Wir haben ein sehr negatives Bild vom Wort Eifersucht. Das auch zu Recht, weil im zwischenmenschlichen Bereich Eifersucht sehr oft auch negativ ist. Weil wir ja eigentlich die Ehre nicht verdienen. Aber Gott, er verdient die Ehre. Und deshalb hat er auch alles Recht, eifersüchtig zu sein. Wenn wir irgendetwas oder irgendjemanden wichtiger nehmen als Gott. Vielleicht so der beste Vergleich, um das zu verstehen, ist die Liebesbeziehung. Mann-Frau gibt sich das Ja-Wort und wenn dann beim einen Ehepartner irgendetwas wichtiger wird oder irgendjemand wichtiger wird, dann kommt die Eifersucht und das auch zu Recht. So auch bei Gott. Der zweite Grund, warum Gott zornig wird, ist, weil er Sünde hasst. Gott ist gegenüber Sünde nicht gleichgültig. Er heißt sie nie gut. Er hasst Sünde. Nun, beunruhigt dich, dass Gott zornig werden kann und auch zornig wird. Beunruhigt mich Gottes Zorn? Ich muss sagen, ja, es beunruhigt mich. Das macht etwas mit mir, wenn ich darüber nachdenke. Aber noch mehr würde es mich beunruhigen, wenn Gott gegenüber der Sünde gleichgültig wäre oder sie sogar gutheißen würde. Denn stellen wir uns vor, irgendjemand fügt mir großes Unrecht zu. Was bleibt mir übrig, wenn Gott nicht zornig wird? Ich muss mich selbst wehren. Ich muss selbst zu meinem Recht kommen, für mich kämpfen. Oder wenn der andere übermächtig ist, bleibe ich ohnmächtig zurück. Aber weil Gott der Mächtigste im Universum ist und auch zornig wird gegenüber der Sünde, darf ich wissen, wenn jemand mir Unrecht zufügt, Gott wird für mich kämpfen. Er wird zornig. Er akzeptiert Unrecht nie. Und deshalb darf ich getrost sein und wissen, Gott kämpft für mich. Was fordert nun Gott vom Volk Israel? Vers 13. Er sagt, heiligt euch. Heiligt euch. Was bedeutet das? Auf uns bezogen heute, dass wir uns heiligen sollen. Zuerst einmal gehört dazu die Einsicht, ich habe gesündigt. Dann auch, dass wir Abstand nehmen vom Unrecht. Und dass wir uns Gott ganz hingeben. Ganz. Das heißt heiligen. Ich wende mich ab von dem, was mich von Gott trennt und gebe mich ganz Gott hin. Volk Israel, damals war es so, dass das Volk Israel sich von dem trennen musste, der gesündigt hat, Achan. Und sie mussten ihn steinigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest, hier in der Bibel, wenn es euch gleich geht wie mir, dann stellt ihr euch jetzt eine große Frage. Warum bekommt Achan keine Vergebung? Ich meine, er hat die Schuld eingesehen. Er hat sie bekannt. Warum bekommt er keine Vergebung? Ich möchte hier eine Annäherung und eine Antwort wagen. Und zwar sind wir ja hier im Alten Bund, im Alten Testament, also vor Jesus. Und da war es tatsächlich so, dass wenn jemand gesündigt hatte, dann konnte auch ein anderes Lebewesen für ihn sterben. Das galt aber nicht für die Todsünden. Bei den Todsünden hatte der Sünder das Leben verwirkt. Und Achan hat eine Todsünde begangen. Er hat sich an dem von Gott Gebannten vergriffen. Er hat Gott bestohlen. Er hat den Bund gebrochen. Deshalb musste er sterben. Wir leben heute im Neuen Bund, seit Jesus im Neuen Testament. Und auch heute ist es noch so, dass Sünde den Tod bewirkt. Seit dem Sündenfall, Gott hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben, ist der Tod die Folge der Sünde. Und der Tod kam mit dem Sündenfall in dreifacher Form in diese Welt. Mal als geistlicher Tod, das meint die Trennung zu Gott. Dann als körperlicher Tod, dass wir jeden Tag ein bisschen sterben. Jede Krankheit, jedes Virus ist Folge des Sündenfalls und gehört zum körperlichen Tod. Und dann sagt die Bibel uns auch, dass wenn jemand geistlich stirbt, also von Gott getrennt, körperlich stirbt, dann wird er die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen müssen. Das ist der ewige Tod. So gibt es den Tod in dreifacher Form und das gilt auch zu neutestamentlicher Zeit, Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das Brisante ist, dass gemäß Römer 3, 23 ein jeder Mensch gesündigt hat und die Herrlichkeit verliert, die er bei Gott haben sollte. Diese Geschichte hier in Josua 7, sie zeigt uns also die Heiligkeit Gottes und die Ernsthaftigkeit der Sünde. Die weitere Geschichte zeigt uns die unverdiente Gnade und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Zwischen unserer Situation und der Situation von Achan gibt es nämlich einen bedeutenden Unterschied. Zwar müssen auch wir sterben, wenn wir sündigen, und wir sündigen alle, aber ein anderer stirbt an unserer Stelle. Das ist das Evangelium. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er war ganz heilig, er ist heilig und hat sündlos gelebt, ist schuldlos gestorben. Wir Menschen hingegen, wir sind Sünder. Und indem, dass Jesus für uns starb, kam es zu einem Tausch. Jesus nahm unsere Sünde auf sich und gibt uns stattdessen seine Heiligkeit. Das ist unsere neue Situation. Dem sind eine neue Erfahrung für uns. Ich möchte dir heute die Frage mitgeben. Ist dir bewusst, dass du diese Vergebung in keinster Weise verdient hast? Bist du dir bewusst, dass du eigentlich den Tod verdient hast? Genauso wie Achan. Wenn ja, dann wird dich diese Geschichte in die Anbetung Gottes führen. Du wirst staunen und sagen, danke Gott, ich habe es nicht verdient, dass du mir ein neues Leben, Vergebung der Sünden, schenkst. Diese Geschichte wird dich auch dazu führen, immer wieder Gott deine Schuld zu bekennen, dich von allem zu trennen, was dich von Gott trennt. Sie wird dich dazu bringen, dich Gott immer wieder ganz hinzugeben. Ich möchte dir eine Frage mitgeben. Ist es heute dran, dich von etwas zu trennen, was dich von Gott trennt? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Jesus, du hast das Leben gelebt, das wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und Jesus, du hast die Strafe getragen, die wir tragen müssten, weil wir nicht so leben, wie wir leben müssten. Vielen herzlichen Dank für diese neue Erfahrung, die wir machen dürfen. Neu. Vergebung, neues Leben. Und mein Wunsch ist für jeden, der mir jetzt zugehört hat, dass das Evangelium auch alles verändert. Dass diese Geschichte von Achan uns in die Anbetung führt und nicht etwa dazu, dass wir sagen, welch blutrünstiger Gott. Und denken, welche Gnade, ich habe es nicht verdient. Danke, danke, danke. Jesus, schenke, dass heute Morgen Menschen sich vor dir beugen und sagen, Jesus, bitte vergib. Ich möchte mich trennen von all dem, was mich von dir trennt. Ich möchte mich dir heute ganz hingeben. Amen.